Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die einen Grenzübertritt erleben. Und ich nenne es absichtlich nicht sexuellen Übergriff, weil ich es weiter fassen möchte. Und darüber unterhalte ich mich heute mit Coachin Lorena Hohrmann aus Wien. Und heute hörst du den ersten Teil von diesem Interview. Herzliches Willkommen hier im Podcast Frau Selbstbewusst. Ich habe heute wieder eine Gästin, eine ganz tolle Frau zu Gast. Und ich habe sie vor allem wegen einer ganz besonderen Erfahrung eingeladen. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Lorena.
Hallo.
Herzlich willkommen hier im Podcast Frau Selbstbewusst.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke dir für die Einladung und ich bin schon ganz gespannt.
Genau, ganz schön, dass du da bist. Lorena, wir haben uns beim Bloggen kennengelernt. In Stuttgart, genau. Da war eine Veranstaltung von der Judith Peters. Wir haben uns zum ersten Mal nicht online, sondern ganz vor Ort getroffen. Mhm. Magst du uns erst mal verraten, warum bloggst du?
Warum blogge ich? Eigentlich ist das für mich so ein Stück ein Selbstfindungsprozess, kann man sagen, wie so eine Art Transformation der Verbindung von beruflichen und persönlichen Themen, von Dingen, die mir wichtig sind, auf gesellschaftlicher Ebene. Und das Bloggen ist für mich so ein Kanal, um diese ganzen Puzzleteile mal zu einem ganzen Großen irgendwie zusammenzufügen. Und das ist für mich so ein bisschen der Spielplatz, um nicht nur Fachliches zu verbloggen, sondern insbesondere auch für mich selbst eine Möglichkeit, Reflexionen zu veröffentlichen zu bestimmten Themen, zu gesellschaftlichen Themen und auch eben zu solchen Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Femizide oder Chancengerechtigkeit, Barrierefreiheit, Gleichwürdigkeit, Klimaneutralität, ja. Mhm. Und ansonsten blogge ich eben beruflich zu Coaching-Themen, zu Methoden, zu lösungsfokussierten, hypnosystemischen, zu Herzensthemen.
Genau, und das ist auch was uns verbindet. Du bist auch in Hypnotherapie ausgebildet, also hypnotherapeutisch. Hast du einen großen Hintergrund? Das verbindet uns, mich als Hypnosetherapeutin. Und du bist Coachin. Das ist auch genau. Das Thema, worüber du bloggst. Also so ein bisschen, dass die Hörerinnen wissen, was du denn inhaltlich vertrittst. Was machst du denn, wenn du beruflich tätig bist? Wer kommt denn zu dir? Wen begleitest du? Wen unterstützt du?
Ich begleite und unterstütze all jene Menschen, die die über den Tellerrand hinausblicken. All jene Menschen, die gerne gesellschaftlich was verändern wollen und im Beruf so zwar ja aufgehen und sich wohlfühlen und auch zu 100% dabei sind, engagiert sind, aber irgendwie das Gefühl haben, da geht noch mehr, ist das schon alles. Es muss doch möglich sein, dass wir gemeinsam irgendwie mehr schaffen für eine bessere Zukunft. Und all diese Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, in welche Richtung das wie gehen kann, die unterstütze ich dabei, um rauszufinden, was sind so die eigenen inneren Antriebe, die eigenen Herzensthemen, die auch das eigene Leadership-Potenzial eröffnen am Ende, um andere mitzunehmen auf die Reise, um eine Veränderung herbeizuführen gesellschaftlich und ebenso authentische Erfolgswege und gesunde Arbeitskulturen. Das heißt, es geht auch ganz viel um dieses Thema Wohlbefinden, Authentizität, Individualität und sich mehr im Innen auch zu orientieren, als immer nur im Außen an den Erwartungen und an den vielen gesellschaftlichen oder auch beruflichen Regelungen, die drumherum sind.
Das klingt gut, weil man kann ganz viel Energie sparen, wenn man sich an sich selbst orientiert und nicht an den anderen. Und ich habe dich als sehr, sehr kraftvolle Frau kennengelernt. Du bist ein
Danke.
richtiges Energiebündel.
Kann man so sagen. Es gibt zwar Auf und Abs, ich meine, ich spreche das jetzt einfach offen an, wir haben dieses Podcast-Interview ja schon einmal verschoben, weil ich dich darum gebeten habe, weil es mir einfach psychisch auch nicht so gut ging. Das heißt, auch ich habe meine Ups und Downs und ich habe mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen gehabt in meinem Leben, die unter anderem dazu geführt haben, dass ich mittlerweile recht resilient bin und mit viel Power vorangehe, tatsächlich, und mich auch selbst als Power-Nordlicht bezeichnen würde, Nordlicht, weil ich ja gebürtig aus Bremen bin, auch wenn ich in Wien lebe.
Ja, dich hat es nach Österreich verschlagen. Wie kam denn das, dass du bist in Wien gelandet?
Wie das kam, ich bin ursprünglich, also gebürtig bin ich aus Bremen, dann bin ich nach der Schule nach Spanien gegangen, dann habe ich in Lüneburg studiert, dann habe ich einen Freund gehabt und der wollte unbedingt nach Wien gehen. Dann dachte ich mir, ach ja, Wien für ein Masterstudium Soziologie ist jetzt nicht das Schlechteste, und habe mich einfach nur da beworben und bin dann hergekommen. Das heißt, ursprünglich für die Liebe, damals, die hat sich dann erledigt und irgendwie bin ich hier hängen geblieben. Aber das höre ich von ganz vielen, wer einmal nach Wien kommt, der bleibt oder die bleibt ganz, ganz leicht hängen, weil es einfach eine sehr vielfältige internationale Stadt ist, wo unglaublich viel passiert und wo man, sei es kulturell oder auch sozial, unglaublich viel bewegen kann, und es bewegt sich ganz viel. Und das ist eine ganz spannende Mischung.
Okay, ja, spannend. Das heißt, wenn sich viel bewegt, da ist ganz viel Selbstwirksamkeit da, dann kann man eben spüren, ich kann was bewegen, ich kann was bewirken. Und das macht wieder ganz viel aus beim Selbstbewusstsein.
Und das ist ein Zitat, was ich immer sage, oder einer von meinen Grundsätzen, vielleicht sogar der Hauptsatz von einem potenziellen Manifest, was irgendwann mal entstehen wird, ist für mich dieses Bewusstsein, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat eine eigene Wirkkraft und auch eine gesellschaftliche Wirkkraft. Wir können gar nicht anders als zu wirken. Wir können es nicht abschalten. Aber wenn wir entscheiden, in welche Richtung das geht, dann können wir unglaublich viel bewegen und einen ganz, ganz neuen also Möglichkeitsraum eröffnen, mit ganz neuen Wegen, die zuvor noch nicht gegangen wurden. Und dafür braucht es eben dieses Bewusstsein auf sich selber, auf das, was ich bewirken möchte, auf die Richtung, in die ich gehen möchte.
Spannend. Ich glaube, da hat jeder für sich sein eigenes Thema, wo er dann in eine bestimmte Richtung gehen möchte. Und ich habe dich ja jetzt heute eingeladen wegen einer Erfahrung, die du gemacht hast. Und zwar hast du erzählt, du hast was erlebt, wo deine Grenzen überschritten wurden. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen das auch erlebt haben. Und deshalb, ja, mag ich mit dir heute gern darüber sprechen. Magst du uns verraten, was hast du erlebt? Was ist da geschehen?
Also im Endeffekt ist es ganz, ganz viele Erfahrungen tatsächlich. Also wenn man erstmal anfängt, Fokus auch oder die Aufmerksamkeit darauf zu richten, zu überlegen, wann werden eigentlich meine Grenzen überschritten? Dafür ist ja die Voraussetzung, dass man die eigenen Grenzen erkennt oder kennt, dass man
Richtig.
sich der ja bewusst ist. Und dann fallen einem so viele Sachen auf, die gewesen sind, die eigentlich nicht okay gewesen sind. Und ich im Austausch mit anderen Frauen merke ich das auch. Also sei es jetzt irgendwie ein von oben herab Kommentar von irgendeinem Geschäftsmann, der meint, dass er einen Kommentar über das Äußerliche oder über die Figur machen muss. Auch das ist schon eine Grenzüberschreitung. Es ist eine Grenzüberschreitung, wenn, ich weiß nicht, wenn ich auf einer Pride Parade bin und jemand im Vorbeigehen mir an den Hintern fasst, und es ist auch eine Grenzüberschreitung eigentlich, wenn einen jemand lüstern anstarrt. Und also allein diese Dinge schon, da habe ich eine Sache, ich glaube, die habe ich dir auch erzählt, erlebt in der U-Bahn, da war ich, also war ich Beobachterin im Endeffekt, wo ich dann gedacht habe, Wahnsinn, genau so müsste man eigentlich damit umgehen. Und zwar war eine Frau im Sommer eine U-Bahn und wurde von einem Mann sehr anzüglich angestarrt. Und ist es mir unangenehm geworden wäre. Aber sie ist nicht weggegangen, sondern sie hat den angeguckt, ihm in die Augen geguckt und hat gesagt, bitte gucken Sie weg, das ist mir unangenehm.
Wow, super.
Und ich dachte mir dann in dem Moment, wow, genau, ich überlege mir immer erst nach dem, was passiert ist, oder zu dem Zeitpunkt habe ich mir immer erst nach dem, was passiert ist, überlegt, wie ich hätte reagieren sollen oder was ich hätte sagen sollen bei irgendwelchen anzüglichen Kommentaren, bei irgendwelchen sexuellen Belästigungen. Ich meine, es sind oftmals, hofft man ja, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals in solchen Situationen, man hofft ja irgendwie als Frau oder Frau hofft ja, dass es doch nicht so weit kommt, dass die Grenzüberschreitung stattfindet. Das heißt, oftmals wartet man ja bis zu dem absoluten Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, wenn es jetzt noch einen Tick weitergeht, dann ist es soweit, anstatt vorher schon einzuschreiten. Und wenn man sich bewusst wird über diese Möglichkeit, dass man vorher schon einschreiten kann, das heißt, schon vorher das abwenden kann, dass er überhaupt in Richtung einer Grenze kommt, dann ist das schon sehr, dann hat man eigentlich einen viel größeren. Ja, eine viel größere Pufferzone um sich herum, die man aufgebaut
Richtig,
hat.
genau.
Und es war ganz spannend, also diese Situation in der U-Bahn, die Frau hat das dann gesagt und er hat sie weiter angeguckt und irgendwie so, ja, was soll das denn jetzt? Und so getan, als wenn er nicht wüsste, worum es geht, ne? Und dann hat die Frau gesagt, hören Sie bitte auf, mich anzustarren. Ich möchte nicht, dass Sie mich angucken, gucken Sie aus dem Fenster. Und das ging dann so ein paar Mal hin und her. Und das Tolle war, irgendwann sind dann andere Fahrgäste darauf angesprungen und haben sich hinter diese Frau gestellt und haben einfach gesagt, jetzt hören Sie, sie sagt doch, es ist Ihnen unangenehm. Es ist ganz egal, was Sie wollten oder nicht wollten, schauen Sie einfach weg. Es geht doch nicht darum, wer recht hat oder nicht, schauen Sie einfach weg. Das heißt, auf einmal ist so eine Dynamik entstanden, einfach mit so einem ganz klaren Aussprechen von, das möchte ich nicht. Da ist meine Grenze überschritten und auch nicht dieses Angreifen von jemandem, sondern ein ganz, ganz rationales Formulieren. Ich bitte Sie, wegzuschauen, weil Sie gerade meine Grenze überschreiten. Und dann gibt es auch keine Möglichkeit, dass irgendjemand sagt, ah, da haben Sie jetzt aber nicht recht. So ähnlich wie wenn jemand sagen würde, du fühlst dich schlecht. Nein, du darfst dich nicht schlecht fühlen, das ist nicht gerechtfertigt. Das ist gerechtfertigt. Also das, was ich fühle, ist gerechtfertigt. Und in dem Moment, wo ich sowas dann sage, dann kann ich das vorab schon abwenden. Und das hat nochmal wieder bei mir ganz, ganz viel Reflexion in Gang gesetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, woher kommt denn das eigentlich, dass wir oder dass viele von uns eben nicht so frühzeitig auf die Grenzen hinweisen und nicht frühzeitig schauen, ab wann eine Grenzüberschreitung eventuell in Sicht ist oder ab wann wir uns unwohl fühlen. Und da hat es natürlich wieder ganz viele gesellschaftliche Themen, die wir einfach verinnerlicht haben als Frauen auch, ne? So ein Stück, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich mit anderen unterhalte, dann sind ganz viele Frauen da, die eben nicht durch die Straßen gehen und Menschen in die Augen gucken, sondern im Gegenteil eher versuchen wegzugucken, um nicht mitzukriegen, wenn irgendjemand schaut oder flirten will, um nicht reagieren zu müssen oder agieren zu müssen. Eher so dieses gerade nach vorn und bloß nicht in Interaktion treten, weil ansonsten könnte ja irgendwas provoziert werden, könnte ich ja was provozieren.
Eine Schutzhaltung
Oder
einzunehmen, genau.
allein diese. Genau, die Schutzhaltung einzunehmen. Und auch gesellschaftlich reproduziert. Also wenn wir uns anschaue ist oder wenn Femizide stattgefunden haben, also Frauenmorde aufgrund dessen, dass sie Frauen sind, aufgrund von Frauenhass, dann sind ja viele Argumentationen gehen ja in die Richtung, dass man sagt, ja, sie hat sich, weiß ich nicht, zu freizügig angezogen, sie hat
Sie war
was
schuldig.
getrunken und sich nicht mehr unter
Verstehe.
Kontrolle. Genau, sie war schuldig. Und das ist etwas, das hält sich total präsent heutzutage, immer noch, obwohl es mittlerweile Studien gibt oder Ausstellungen gegeben hat, wo gezeigt wurde, was die Frauen zum Beispiel anhatten in einem Land, als sie Opfer geworden sind von einem Mann, der sich nicht unter Kontrolle hatte. Und das waren Jogginghosen, das waren T-Shirts, also das war wenig bis gar nichts in die Richtung gehend, wo man wirklich sagen würde, das wäre freizügig. Und selbst wenn man sagen würde, das wäre freizügig, dann ist es doch trotzdem noch nicht eine Erlaubnis dafür, dass oder eine Entschuldigung, dass Männer es sich leicht machen können. Aber da bist du noch da?
Ja, ich bin da.
Ich höre gerade nichts mehr.
Die Verbindung ist gerade relativ schlecht. Ich habe mein Video ausgemacht. Vielleicht machst du deins auch aus. Es ist zwar
Ja.
schade.
Ja, ist es jetzt besser?
Jetzt ist viel besser.
Ja, bei mir hakt es immer noch sehr, wenn du sprichst.
Ich höre dich ganz klar.
Okay, na dann ist super. Dann kannst du ja einfach rausschneiden, was auch immer. Ja, aber ich bin jetzt eigentlich abgeschweift in alle möglichen.
Nein, es ist genau richtig. Das ist genau richtig. Weil es ging um dieses, dass die Frauen sich schützen, dass sie den Blick abwenden, um bloß nichts zu provozieren, dass sie eine Schutzhaltung einnehmen. Und da sind wir ja genau bei den Grenzen, die überschritten werden. Und du hattest mich um meine Erfahrung gebeten und meine Erfahrung, ich begleite ja auch Frauen. Und das ist der Grund, warum ich dich gebeten habe, dass du mit mir im Podcast sprichst, weil ich ja mit den Frauen, die ich begleite, eben nicht sprechen können. Da habe ich ja Schweigepflicht und die möchten sich auch nicht offenbaren. Die möchten auch nicht sagen. Da hatte ich ein Thema und da war ich eben in der Begleitung. Und was mir auffällt, ist, dass eben oft in so Schwellensituationen wie in der Pubertät bestimmte Grenzüberschreitungen stattfinden und dass die Frauen dann in einer Starre landen und ab diesem Zeitpunkt quasi diese sich nicht mehr wehren können, sich nicht mehr wehren, ja, dass sie einfach innere Schranken haben, diese Grenzen abzustecken, die zu, ja, dort zu sagen, hey, das gefällt mir nicht, das ist nicht in Ordnung, hör bitte auf und das ist mein Raum und hier ist Schluss.
Und das ist ja etwas, also das hat ja wieder dann mit dem Innen und Außen zu tun, ne? Wenn ich ein Erlebnis habe, was mich irgendwie traumatisiert oder was mich erschüttert oder mein Glauben oder das, was ich für rechtschaffen oder für richtig halte, erschüttert wird und ich in dem Moment keine Referenz dafür habe, dass der oder diejenige, die es erschüttert hat, falsch war und ich richtig war, dann muss ich mich ja in Frage stellen. Das ist ja irgendwie ein Schutzmechanismus, der total logisch ist. Also wenn ich in eine Situation komme, die mir nicht gut getan hat, dann muss ich mir überlegen, okay, was kann ich tun, um nicht wieder in diese Situation zu kommen? Und das Einzige, was man tun kann, ist das, was im eigenen Verantwortungs- und Möglichkeitsbereich liegt. Das heißt, in meinem Verhalten. Das heißt, in dem Moment überlege ich mir dann, wie kann ich bestimmte Schutzmechanismen aufbauen und Mauern aufbauen, nicht Grenzen, sondern Mauern aufbauen, um zu verhindern, dass diese Situation nochmal wieder entsteht oder nochmal wieder eskaliert. Das heißt, ich gehe davon aus, also ich richte mich eigentlich an dem Verhalten des Außen dann aus, obwohl in Wirklichkeit ich überhaupt nicht die Schuldige gewesen bin. Also eigentlich müsste ich mich ja nicht verändern, sondern eigentlich müsste sich dieses Außen, der äußere Umstand, dieser andere Mensch oder die Situation oder vielleicht auch mehrere Menschen müssten eigentlich etwas ändern.
Genau, da ist der springende Punkt. Und was ich so spannend finde, ist, jetzt sind wir gerade wieder an dem Punkt, wo es darum geht, ob ich mich eher am Innen, an mir ausrichte oder eben an dem, was da draußen auf mich zukommt. Und zwar, was ich ganz oft so, was die Frauen ganz oft erleben, ist in einer Situation in der Pubertät, dass ein Onkel oder der Vater eine Nackenmassage macht oder eine Rückenmassage und dabei ganz so beiläufig, zufällig vielleicht an den Brüsten vorbeikommt.
Boah, allein wenn du das erzählst, ne, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich finde sowas,
Genau.
das ist eigentlich, sollte das etwas sein, was niemandem passiert. Das sollte nicht akzeptiert sein, das sollte nicht normal sein, es sollte nicht so sein, dass jemand, dem sowas passiert, das Gefühl hat oder sich die Frage stellt, kann ich das jetzt ansprechen, kann ich das nicht ansprechen, habe ich vielleicht was Falsches gemacht, ist das vielleicht normal und ich sehe das falsch oder so. Diese Fragen sollte man sich überhaupt nicht stellen, sondern eigentlich müssten wir die Kinder oder uns alle so erziehen oder so aufklären zu sagen, es gibt Grenzen und ganz egal, ob es unabsichtlich oder absichtlich passiert, das darf nicht sein. Das ist nicht in
Genau.
Ordnung. Und da muss man sofort abwehren und es ist okay, sofort abzuwehren. Und es ist egal, ob der andere dann blöd dasteht oder sowas, aber es ist okay, das sofort zu sagen.
Richtig. Und das, was aber leider oft passiert, ist dieses, das, was du jetzt sofort hattest, dass dir kalt den Rücken
Ja.
runterläuft, das erleben die Mädchen ja dann auch.
Ja.
Und die denken dann aber, diese unangenehmen Gefühle interpretieren die dann oft nicht so,
Ja.
als da stimmt was nicht, sondern die machen oft daraus, mit mir stimmt was nicht.
Genau.
Einfach weil ihnen niemand den Rücken stärkt, weil ihnen niemand sagt, hey, dieses Gefühl ist normal und das heißt, das, was hier passiert, ist nicht normal.
Ja.
Das ist nicht in Ordnung und du darfst beißen, du darfst dich wehren, du darfst dir sagen, hey, Finger weg, Griffel weg.
Ja.
Und das ist aus meiner Erfahrung was, was ganz wenigen bewusst ist, dass so eine Grenzüberschreitung so eine Starre auslöst, die dann so eine Schutzhaltung einnehmen lässt und ja, die eben dazu führt, dass man sein Leben ab da ein bisschen wie auf der Bremse führt und nicht mehr
Ja.
so aus sich rausgehen kann und diese Power nicht mehr nach außen bringt. Und das ist total schade.
Ja, und das ist ja aber auch wieder total logisch, ne? Das ist ein absolutes Sicherheitsnetz, was da aufgespannt wird, weil das Einzige, was ich machen kann oder was dieses Mädchen da machen kann, ist dafür zu sorgen, dass das, was man selber unter Kontrolle hat, irgendwie verändert wird, um zu versuchen, diese Situation nicht mehr zu erleben.
Richtig.
Und gleichzeitig, du hast ja gesagt, dieses Gefühl, da spielen ja so viele gesellschaftliche andere Faktoren auch noch mit rein, wenn man sagt, Gefühl, welchen Stellenwert hat denn Gefühl bei uns aktuell? Es hat relativ wenig Stellenwert. Irgendwie, wir sind ja immer noch gesellschaftlich, auch von der Arbeitswelt her, von der Bildungswelt her, sind wir ja noch ganz stark geprägt von der Zeit des Fordismus und dieses einfach zu funktionieren. Gefühle spielen keine Rolle. Jemand ist stark, wenn dieser Mensch die Gefühle nicht überhand nehmen lässt und trotzdem weitermacht. Also das sind ja alles so Glaubenssätze, die irgendwie indirekt überall mitschwingen. Also sei es jetzt, dass wir in den sozialen Medien immer nur das perfekte Endprodukt sehen, also sprich, dass auch dieser Leidensweg eventuell bis dahin, dass weiß ich nicht, ein Musiker oder eine Musikerin tatsächlich dieses Produkt auf die Bühne bringt, das wird ja nicht sichtbar und genauso wenig die Momente, in denen es uns nicht gut geht, das wird nicht sichtbar und diese Gefühle werden eigentlich unterliegen dieser Dynamik des Gleichmachwahnsinns, ne? Wenn es dir nicht gut geht, dann bist du nicht normal. Es muss dir immer gut gehen. Und es gibt mittlerweile ja schon ganz, ganz viele Personen des öffentlichen Lebens, die auch zeigen und aufklären, dass Gefühle okay sind, dass Gefühle normal sind, dass sie wichtig sind, dass es wichtig ist, damit unser System irgendwie in Balance bleibt, damit wir unsere Grenzen immer wieder neu abstecken können, dass es bedingt ist durch einfach biologische, sei es hormonelle oder sonstige Faktoren, die das bedingt und dass es Teil von uns ist und dass wir es nicht ausblenden können. Wir können diese Gefühle nicht ausblenden. Aber solange wir nicht sagen, Gefühle sind relevant, sind relevante Faktoren, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Grenzen ziehen, wenn wir sagen, etwas ist okay oder etwas ist nicht okay, dann woher sollen, wie könnten wir dann erwarten, dass Kinder oder junge Mädchen oder wie auch immer, dass die wissen, dass ein Gefühl, wenn sie das fühlen, dass es richtig ist, dass es okay ist und dass sie danach handeln dürfen.
Genau. Du sagst jetzt, Gefühle spielen in unserer Gesellschaft ganz wenig, die nehmen nicht so viel Raum ein, und das ist fatal, weil aus meiner Erfahrung haben Gefühle immer eine Botschaft.
Ja.
Ein Gefühl zeigt immer, ist ein Bedürfnis erfüllt oder ist es nicht erfüllt?
Genau.
Und Gefühle haben einfach ganz viel Mitteilungscharakter, und eine Trauer zeigt einfach, da ist was, was ich verloren habe.
Genau.
Und das kann
ich auch, was ich vorher sehr, sehr geliebt habe. Da war vorher
genau.
viel Liebe. Nur dann empfinde ich viel Trauer. Ja.
Entweder ein Mensch, den ich geliebt habe, oder auch die Trauer darum, dass ich nie gesehen wurde, dass ich irgendein anderes Bedürfnis nie erfüllt wurde. Und ja, leider ist in unserer Gesellschaft das nicht als Kompetenz verankert, dass wir lernen, was Gefühle bedeuten und wie auch wir unser Nervensystem regulieren können, dass wir davon profitieren können und eben unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen.
Ja, und dieses Bewusstsein, da sind wir ja wieder dann beim Bewusstsein, solange uns das nicht bewusst ist, weil es nicht als wichtig gesellschaftlich irgendwie erachtet wird oder nicht so präsent ist, solange es uns nicht bewusst ist, können wir damit auch nicht umgehen. Und du hast angesprochen, diese Gefühle, die auch Bedürfnisse sind. Es ist ja total, also wenn man jetzt Gesundheit, die Definition von Gesundheit seitens der Weltgesundheitsorganisation ist, das vollkommene Wohlbefinden, sowohl sozial als auch psychisch als auch physisch. Das heißt, es geht ja nicht mehr nur darum, dass mein Körper funktioniert und bestmöglich funktioniert, sondern es geht auch darum, dass alle Faktoren sozial wie auch psychisch, mental eben entsprechend in Balance sind für mich. Das ist ja für jeden was anderes. Das ist ja für niemanden gleich, aber für mich. Und sobald mein Wohlbefinden angegriffen wird, zeigt sich dadurch, meistens eben über Gefühle, okay, da ist irgendein Bedürfnis eben nicht erfüllt. Und wenn wir da nicht hingucken und wenn wir davon ausgehen von vornherein, dass diese Bedürfnisse weniger relevant sind als irgendwelche Anforderungen und Erwartungen, die im Außen sind, dann wird es ganz, ganz schwer, die eigenen Grenzen überhaupt mal zu sehen oder wahrzunehmen und zu sagen, okay, das sind meine Grenzen, und dann auch bewusst zu setzen und das zu kommunizieren.
Genau. Und ja, aus meiner Erfahrung ist es eben diese ganz sensible Phase von der Pubertät, wo viele von diesen Grenzverletzungen passieren, die nie aufgehoben werden. Und manche, die erzählen mir sogar, dass es irgendein Familienfoto gab in dieser Zeit, wo irgendwelche anzüglichen Bemerkungen gemacht werden.
Mhm.
Und als Jugendliche schämt man sich dann und fällt in eine Starre, aus der man nie wieder rauskommt. Mhm. Und tatsächlich wäre es wichtig, dass da jemand das erkennt, weil eine junge Frau, die in eine Starre fällt, weil sie sich schämt in einer Gemeinschaft, wo sie sich eigentlich getragen fühlen müsste, die ist darauf angewiesen, dass da jemand da ist, der sagt, das war jetzt nicht in Ordnung, das war jetzt nicht okay, was hier passiert ist.
Mhm.
Ich kann es oft selber gar nicht machen. Und das ist das, wo ich merke, das ist so eine sensible Phase, in der oft was passiert, was man verändern könnte.
Mhm.
Genau, diese Grenzüberschreitungen.
Mhm.
Und wenn die Grenze mal nicht dicht ist, sondern so durchlässig oder starr geworden ist, dann ist es eben, wie gesagt, nicht mehr möglich, in seiner vollen Kraft zu sein.
Ja.
Und viele sind sich nicht bewusst, dass es momentan nicht so läuft, weil eben weit zurück in der Vergangenheit mal irgend so ein blödes Ereignis passiert ist, das die Frau schon längst vergessen hat.
Mhm.
Und dennoch sind diese Sachen so wichtig.
Mhm. Und es ist ja dann fest verankert in unserem Erfahrungsnetzwerk. Also es ist ja fest verankert in dem, was unseren eigenen Referenzrahmen bildet für unseren Handlungsspielraum, den wir uns auch selber geben. Und das wirkt sich ja auf die Entscheidungen aus. Also wenn dieses Ereignis nicht aufgearbeitet wird, wenn es nicht besprochen wird, wenn ich für mich nicht ja, da entscheide, dass das und das nicht in Ordnung war und das nicht anspreche, dann wird es nicht abgeschlossen und es geht nicht in eine Lösungsstrategie über, sondern also in eine wirkliche Lösungsstrategie irgendwie, die mein Selbstbewusstsein auch stärkt oder dem zuträglich ist, sondern es geht dann in eine Strategie über, die in die Vermeidung geht, ne?
So, und vorerst mag ich dich jetzt auf die Folter spannen, weil an dieser Stelle geht es nächste Woche weiter und ich freue mich schon, wenn du wieder dabei bist und ja, wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis bald.